Guten Abend und willkommen zum Geschichte der Deutschen Podcast. Wir haben wie üblich Travis Dow hier und ich bin Judith Strusenberg. Es gibt eine neue arabische Version vom Geschichte der Deutschen Podcast. Mehr dazu erfahrt ihr am Schluss. Und wir haben einen neuen Sponsor, der hat ein echt gutes Angebot für euch.
Diese Folge wird von Studio Kopfhörern präsentiert. Studio versucht die Lücke zwischen tollem Tech-Gerät mit super Sound und schickem Zubehör zu schließen. Im Grunde ein minimalistisches und modernes Design, mit aber Betonung auf Audioqualität, die mit den best bewerteten Kopfhörern auf dem Markt konkurrieren, aber zu einem viel günstigeren Preis. Sie ließen mich ein paar Kopfhörer aussuchen, ich wählte die Vasa und ich mochte sie. Großartiger Sound, also tiefer Sound und Details von Musik, die man dann gut erkennen kann. Studio ist eine coole Firma, schwedisch, dieses sleeke, skandinavische Design. Und sie versenden kostenlos weltweit, also auch für euch vielleicht interessant. Und wenn ihr das Codewort Alchemy, also Alchemie, aber mit Y am Schluss als Rabattcode eingibt bei ihrer Webseite, behaltet ihr nicht nur eine 15% Rabatt, aber das lässt ihr auch wissen, dass ich euch geschickt habe. Das ist bei studiosweden.com und das Rabattcode ist Alchemy, aber mit Y, also Alchemy auf Englisch geschrieben. Und ja, guckt euch das mal an. Also die Batterien für Bluetooth selber sind sehr gut, also über 24 aktives Hören. Das ist viel besser als meine vorherigen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer und eine Woche im so Standby-Modus. Sie klingen schon wirklich gut. Sie klingen mindestens so gut, wie sie aussehen. Das kann ich bezeugen. Und das Code war Alchemy auf Englisch bei studiosweden.com.
Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt.
Das war's mit dem Housekeeping. Jetzt machen wir weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Oder am besten, wir fassen die ganze Sache erstmal kurz zusammen. Letztes Mal haben wir gesprochen, Travis, über Heinrich den Vierten. Hast du das irgendwie noch in Erinnerung? Was war los?
Heinrich der Vierte? Nee, wer ist das denn? Ach so.
Warst du nicht doch dabei letztes
Mal? Warte mal, lass mich raten. Es ist der Vater von Heinrich den Fünften.
Bam, ja.
100 Punkte. Und wir haben unseren Sponsoren wieder verloren. Oh. Nein, Heinrich der Vierte natürlich und seine Frau Bertha von Savoyen, den er so stark zu scheiden versucht hatte, dass der Papst ihn bedroht hatte. Genau, dessen Kind ist jetzt der Punkt von dieser Folge. Er kam ja letzte Folge schon vor, aber um nochmal so zusammenzufassen, wie du gesagt hast, 1099 wurde er zum König von Deutschland gekrönt, also mit König praktisch eigentlich, oder? Also er wurde zum König von Deutschland gekrönt, während sein Vater noch Kaiser war. Und
Heinrich der Fünfte, ja.
Heinrich der Fünfte wurde gekrönt. Er war wirklich noch ein Junge, 6 Jahre, ja. 3 Jahre. Also die Sache ist, sein Vater wurde auch mit 3 Jahren gekrönt und mit 6 Jahren alleiniger Herrscher. Das ist jetzt ein bisschen auch so, aber in der letzten Folge kam ja auch sein Bruder Konrad vor. Konrad der Dritte war erstmal der Sohn, der mitregieren sollte, der sich aber dann gegen seinen Vater gestellt hat. Und sein Bruder Konrad hat sich gegen seinen Vater gesetzt, aber Heinrich auch, das, was wir schon in der letzten Folge erwähnt haben, war der Papst Paschalis der Zweite, hat dann Heinrich den Fünften auch überreden können, gegen seinen Vater anzutreten. Okay, wenn ihr es ganz vergessen habt, Heinrich der Vierte war exkommuniziert, hatte eigentlich kein Recht mehr, Kaiser zu sein, das Ganze, der Investiturstreit, okay. Jetzt kommen wir zu dieser Folge. Es ist Herbst 1105. Und die Heere von Vater und Sohn stehen sich am Fluss Regen gegenüber.
Die Heere von Heinrich dem Vierten und von Heinrich dem Fünften. Genau, weil Heinrich der Fünfte sich ja auch gegen seinen Vater gestellt hat. Und er war auf der Seite der Fürsten. Und ja, deren Vertrauen hatte Heinrich der Vierte halt durch diverse Aktionen verloren, indem er immer alleine Entscheidungen getroffen hat und sie nicht einbezogen hat, indem er gegen sie Krieg geführt hat, indem er exkommuniziert worden ist, indem er sich mit dem Papst angelegt hat. Aber das hört ihr am besten in der Folge über Heinrich den V.
Höret, genau, ich wollte gerade sagen, höret die letzte Folge.
Das ist dein Spezialgebiet, genau. Ja, also dramatischer Showdown. Man stellt sich das vor, die Heere von Vater und Sohn stehen sich gegenüber. Aber die Fürsten haben es im letzten Moment noch geschafft, das abzuwenden. Und sie wollten eigentlich lieber eine friedliche Lösung erzielen, klar, als hier ein riesiges Blutvergießen zu riskieren. Es sollte zu Weihnachten 1105 in Mainz einen Hoftag geben, auf dem Einigung erzielt werden sollte. Ein Ausgleich zwischen Heinrich dem IV. Und Heinrich dem V. Ja, der Sohn, Heinrich der V., er hat vom Besten gelernt, würde ich sagen.
Stimmt eigentlich, ja, diese schreckliche Dinge tun und dann aber gut vergeben und Versöhnungsakten sozusagen. Also,
ja, genau, die Geschichte kennen wir. Sie wiederholt sich hier so
ein bisschen. Es ist der Gang nach Canossa, aber eher Gang nach Mainz eben. Und Vater und Sohn drücken sich und es gibt Tränen und diese ganze Szene. Sie versöhnen sich wieder praktisch. Das ist jetzt eine. Da würde mich wundern, hätte Heinrich der V. die Schlacht verloren, schätze ich mal. Und deswegen muss er das hier jetzt tun. Aber er will ja doch gegen seinen Vater kämpfen. Also in seinem Herzen ist er nicht irgendwie friedlich. Und das Ganze war eine Falle. Aber das ist interessant, dass er hätte die Schlacht wohl verloren. Also das muss wohl seine eigene einzige Möglichkeit gewesen sein irgendwie.
So wie die von Heinrich den IV., der musste auch nach Canossa gehen, um nicht seine Königswürde und sein Reich zu verlieren.
Ja, genau. Und es gab auch dieser Trial Through Combat, dieser Gottes... Wie sagst du?
Genau, Gottesurteil, also Gottesurteil. Der Kampf, das...
Und dieser Otto von Bayern kam nicht, weil er eine Falle vermutete eben. Das hier ist so ähnlich. Also schon sehr viel Intrigue. Viel Drama hinter den Kulissen und das Ganze. Also auf jeden Fall Versöhnung und Tränen. Also die Tränen von Heinrich der IV. War vielleicht echt. Die Tränen von Heinrich der V., der Sohn, weniger. Okay, lange Geschichte, kurz oder Spoiler. Heinrich der IV. verbringt Weihnachten im Kerker.
Und warum? Weil sein Sohn ihn quasi in die Falle gelockt hat.
Ja. Sollte zum Schutz in die Burg Böckelheim, irgend sowas, aber dann unterwegs hin einfach gefangen genommen und ja.
Genau. Und sie haben ihn über Weihnachten in Kerker gesteckt und haben ihm dort so zugesetzt quasi, dass er mehr oder weniger, also freiwillig in Anführungszeichen, dass er auf seine Herrschaft verzichtet und die Reichsinsignien herausgegeben hat, was ja, wie wir auch schon gehört haben in der Folge über Heinrich den IV., wer die Reichsinsignien hat, hat schon also so ein bisschen offiziell, kann man sagen, die Herrscherwürde, genau. Und oder zumindest eine gewisse Legitimation.
Das ist, wir sind jetzt fast mit Heinrich den IV. Vorbei, offensichtlich. Er ist jetzt, hat jetzt abgedankt praktisch.
Ah, noch ganz, ganz vorbei ist es noch nicht.
Ja, die Sache ist...
Der ist zäh.
Okay. Die Sache ist, was ich... erinnert euch, dass er als Elfjähriger entführt wurde. Und der Bischof Anno von... Bischof von Köln oder irgend sowas. Erzbischof von Köln. Anno hat seine Mutter erpresst, die Reichsinsignien herzugeben. Und das Ganze. Jetzt wird er von seinem Sohn gefoltert. Also, der hat es echt nicht einfach gehabt. Und am Anfang von seiner Regierung und am Ende von seiner Regierung wird er erpresst und wird politisch als Schachzug benutzt irgendwie und mehr nicht. Also, schon eine Tragödie. Okay, aber es ist nicht ganz vorbei natürlich.
Genau, dann hat der Weihnachten im Kerker verbracht. Dann ist Silvester, 31. Dezember 1105, aber nicht hier Happy New Year, Nein, es gibt eine Fürstenversammlung in Ingelheim, auf der Heinrich IV. Dann auf massiven Druck eben der Fürsten auf seinen Thron verzichtet. Und sein Sohn, Heinrich V., wird dann 5 Tage später zum neuen König gewählt.
Heinrich IV., ich finde das schon eine Tragödie. Also 50 Jahre Absolut. Regiert und das Ganze. Man sieht auch von Heinrich IV., er wollte nicht wieder die Macht abgeben. Nach dem Ganzen, den slawischen Aufständen und sächsischen Aufständen und italienischen Kreuzzügen und Antipapste und Gang nach Canossa und 3-mal exkommuniziert. Ich glaube, jetzt er hat sich die Kaiserkrone verdient, würde ich mal sagen, nach all dem, ob er beliebt war oder nicht.
Ja.
Und er versucht dann auch wieder seinem Sohn Widerstand zu organisieren, zumindest. Aber die Sache ist, und vielleicht würde er dann, hätte er weitergekämpft. Also vielleicht hätte, er war ja bloß 56, 54 Jahre alt, irgend sowas rum. Vielleicht hätte er dann einfach nochmal 30 Jahre weitergekämpft, aber er starb am 7. August 1106, wie wir in der letzten Folge sagten, in Lüttich. Und das heißt, okay, Heinrich V. ist jetzt wirklich König. Ein kurzes Wort, wir haben auch, wenn man gutes Gedächtnis hat, kann man sich erinnern, wir haben gesagt, Heinrich IV. Wurde im Jahr 1900 noch einmal ausgegraben und so weiß man, dass er ein ziemlich großer König war und ihm ein paar Zähne fehlte und das Ganze. Und das war in Speyer, im Speyer Dom. Das heißt, er wurde erstmal in Lüttich begraben, aber wurde dann schließlich irgendwann mal mit ein paar Zwischenstopps, glaube ich, nach Speyer gebracht. Wo die,
ja,
wo
er,
die
war ja noch, er war sind. Ja noch exkommuniziert. Deswegen okay, man hat ihn erst in geweihter Erde begraben, dann hat man ihn wieder ausgegraben, weil er durfte ja nicht quasi als Exkommunizierter auf einem Friedhof begraben sein. Dann musste er ja irgendwo anders begraben werden, in Boden, der nicht geweiht ist. Und dann hat es noch 5 Jahre gedauert, bis er nach Speyer gekommen ist. Also, aber ich glaube, das haben wir letzte Folge auch erzählt. Heinrich der V. ist jetzt allein ein Herrscher. Erstmal gut für die Fürsten, genau. Denn anders als sein Vater arbeitet er erstmal mit den Fürsten zusammen, ist im Konsens, arbeitet mit ihnen. Er pflegt sogar gute Kontakte zu den Sachsen. Wir hatten das in der letzten Folge erwähnt, dass Heinrich IV. Da immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen mit ihnen geführt hat. Und dass die Beziehungen alles andere als gut waren. Yeah. Also in dem, was heute Deutschland ist, soweit alles in Ordnung.
Viel Allerdings besser als unter seinem Vater auf jeden Fall. Also,
erstmal, ja, genau. Aber dafür in Italien leider nicht.
Genau, es ist einfach, was für seinen Vater schlecht war in Deutschland, war für seinen Sohn gut. Also die Adligen waren gegen Heinrich IV., das heißt, sie waren für Heinrich V. Aber in Italien hat Heinrich IV. Mehr oder weniger Frieden gemacht. Also er regierte auch viel von Italien, war ja 3-mal in Italien. Und das war jetzt eben schlecht für seinen Sohn. Also ich glaube, die wollten Heinrich IV. Fanden das gar nicht so cool, was Heinrich V. macht. Also fast wie
ich
politische
glaub,
Parteien.
Ich komme ihre Ruhe.
Ja, aber ich komme immer auf politische Parteien zurück. So, das ist ein bisschen, es gibt einmal die deutsche Partei, einmal die italienische, aber dann unter den Italienern gab es für diesen Papst oder für den anderen Papst, für den Papst in Rom oder für den Papst in Frankreich, in Ravenna oder so. Und dann auch in Rom selbst gab es immer die Familien für die Byzantiner, die Familien für den Kaiser und in Deutschland kam es immer drauf an, so, wenn es die Salier sind, dann haben die Sachsen was dagegen und außer natürlich Heinrich V., wo er ein Teil von dem Aufstand war und ja, also das sind schon und natürlich eine andere politische Partei, die in dieser Folge wichtig wird, sind die Erzbischöfe von Deutschland selbst, weil es sind anders als Erzbischöfe in Italien oder Frankreich oder England, sehr anders, deswegen auch die Investiturstreit und das Ganze. Und die haben auch weltliche Macht und die weltliche Macht ist anders als die der Adligen oder vom Kaiser. Okay, das muss man alles so ein bisschen im Kopf behalten und es wird jetzt auch, tut man auch, glaube ich, immer mehr und mehr, weil wir jetzt schon 20 Folgen drüber reden irgendwie, aber genau, es ist gar nicht verwirrend so eigentlich, also was für Heinrich den V. gut war, das heißt Adelige nicht, aber Italien schon, wir sehen ja einfach das Umgekehrte, so vereinfacht kann man sagen.
Ja, genau, die italienischen Städte oder gerade im Norden von Italien, die machen sich eigentlich mehr und mehr unabhängig und
ich glaube, ja. Hier ist ein Zeitalter, wo zum Beispiel Mailand wirklich unabhängig ist. Im Vergleich zu unter seinem Vater oder im Vergleich zu späteren Jahren. Ja.
Und machen halt einfach ihr eigenes Ding und kümmern sich nicht mehr so richtig um eben jetzt den deutschen König. Noch etwas führt zu Unmut, diesmal nicht am Hof, sondern an der Kurie. Das alte Thema, es tut mir fast leid, dass wir da schon wieder drüber reden.
Oh, aber diese Folge ist das Ende von dem praktisch, aber ja.
Ja, genau.
Die Kurie,
nämlich Heinrich V. übte genauso die Investitur von Bischöfen mit Ring und Stab aus und konnte sich dabei eben auch auf die Zusammenarbeit mit den Fürsten und mit den geistlichen Großen verlassen in Deutschland. Aber wir haben ja schon gehört, diese Art der Bischofseinsetzung hat Heinrich III. Eingeführt. Sie ist unter Heinrich IV. Zur Ursache vom Konflikt mit dem Papst geworden. Genau. Und natürlich auch bei Heinrich V. ist sie weiter Grund zum Konflikt geblieben.
Sorry, tut mir wirklich leid an meine Tausenden an Zuhörer, die jetzt das bilden müssen, aber was für ein dämlicher, magischer Ring ist das denn? Ich musste jetzt gerade an Harry Potter denken, so ich bekomme einen Ring mit magischen Kräften und so, puff, du bist ein Bischof, puff, du bist ein Erzbischof, puh, das ist doch, was für ein dämlicher, also wenn ich schon einen magischen Ring hätte, der Sachen ernennen kann, dann warum Bischöfe? Aber okay, sorry. Ja, es gibt diesen magischen Heinrich-Ring, der Bischöfe ernennt. Okay, sorry. Und das mögen Papst nicht, sollte ich
sagen. Du hast einen magischen Ehering, oder?
Ja, schon, aber das ernennt keine Bischöfe, sondern das hält Frauen weg. Das ist ein Schild gegen in der Bar, in der Kneipe, ja. Auch ein komische, magische. ja. Ich brauche beide Ränge. Eins, das Frauen weghält, das andere, puff, you're a bishop. Alle sind Bischöfe. Okay.
Oh je.
Sorry. Okay, wo waren wir? Edit. Ich schneide das ganze Ding raus.
Wir waren dabei, dass Heinrich V. Bischöfe ernennt.
Mit seinem magischen Harry Potter Ring. Okay, und Stab. Gut.
Nein, die Bischöfe bekommen den Ring und den Stab, oder? Ja.
Ja, okay, ja.
Ja, genau. Sie bekommen den Ring als quasi Zeichen für die geistliche Vermählung mit der Kirche. Also auch wieder eine Art Ehering. Womit wir wieder beim Thema wären. Das scheint echt ein Problem zu sein mit diesen Eheringen.
Absolut. Hey, da habe ich eine Folge drüber gemacht in Americana für euch.
Darüber, wie viel der kosten muss, gell? Der Verlobungsring.
Genau. Ja, Dating und das Ganze. Nee, das ist. Wow. Ich will nicht zu weit vom Thema abkommen. Vergiss es. Americana für euch gibt's nicht. Habe ich gerade erfunden.
Papst Paschal ist der Zweite. Um wieder zum Thema zurückzukommen, fordert von Heinrich V. natürlich den vollständigen Verzicht auf die Investitur geistlicher Amtsträger. Klar. Mhm.
Also einfach eine Fortsetzung praktisch von dem Streit zwischen Heinrich IV. und dem Ganzen. Bloß neuer Kaiser, neuer Papst. Aber genau, Streit geht weiter.
Es gab dann diverse Einigungsversuche mit dem Papst auf Synoden in 1106 und in 1107, aber wenig verwunderlich, es hat nicht funktioniert.
Ja, yeah. So. Es ist einfach nicht schwarz-weiß von wegen, die Kirche wollte das, der Papst und Adeliger wollte das, sondern die Bischöfe, die der Kaiser einsetzt, sind ja dann auch praktisch Adelige. Das heißt, die sind eher für den Kaiser und nicht für den Papst. Also die haben ja ihre Macht wegen dem Kaiser.
Die haben richtig davon profitiert, muss man sagen. Yeah, also die Idee von Gregor war ja auch, dass die Geistlichen so ein ganz einfaches, asketisches Leben führen. Und ich meine, wer möchte ein ganz einfaches, asketisches Leben führen, wenn er ein Schloss hat und Ländereien und Geld? natürlich waren die nicht auf der Seite des Papstes. Mhm. Aber Heinrich V., ja, der war dann irgendwie auch genervt und die Bischöfe oder die Herzöge, die Fürsten waren genervt und so hat man 1110 beschlossen, auf einem Hoftag zur Beendigung des Investiturstreits dann doch mal eben nach Rom aufzubrechen.
Mhm. Genau, und er musste jetzt endlich was tun. Und es ist ja nicht, dass er jetzt ein Genie war und eine neue Idee hatte, sondern Heinrich IV. Hat einen Italienzug dreimal probiert und Heinrich III. Auch 1000 Mal. Aber sobald man Kaiser wird, muss man erstmal, okay, das ist die alte Geschichte jetzt schon seit 3 Dynastien, seit den Franken, man kommt zur Macht, dann muss man erstmal nach Italien, auch wenn es gerade friedlich ist, muss man nach Rom, um die Kaiserkrone zu bekommen. Wenn es nicht friedlich ist, wie jetzt, dann kommt man dann, führt man ein Heer, eine Armee Richtung Rom und macht so Frieden. Aber genau, das ist jetzt die neue Idee von Heinrich V. ist, oh, wir ziehen nach Italien mit Armee und das Ganze. Ein cooler Nebenpunkt hier oder etwas sehr, es wird auch für die Zukunft wichtig, für die zukünftigen Folgen, aber Heinrich IV. Hatte ja Stress. Also zum Beispiel, Gang nach Canossa, er musste durch feindliche Schwaben und feindliches Bayern heimlich die Alpen überqueren, denn die Feinde von ihm haben die Pässe von den Alpen gesperrt. Das heißt, er musste irgendwie nach Italien, nach Canossa schleichen. Heinrich V. ist, wie schon erwähnt jetzt, die Adligen waren eben an seiner Seite und ein Beispiel von dem ist, Welf V. von Bayern führte ein zweites Heer von Südosten, also von Bayern, Richtung Italien. Und das wäre jetzt genau das Gegenteil von Heinrich IV. Heinrich IV. Hätte die Bayern kämpfen müssen, um nach Italien zu kommen. Welf V. schließt sich dem an und greift selber an. Also das ist einfach, ja, da sieht man, dass es jetzt politische Lage anders ist. Bayern ist jetzt für die Kaiser und das wird wiederum wichtig in der Zukunft. Aber keine Spoiler. Aber Welf V. Ist es schon ein Wittelbacher? Genau. Nee, oder er ist... Wittelsbacher kommen, also das ist auch der Anfang der Wittelsbacher jetzt praktisch, so diese Zeit, 1-2 Generationen davor oder danach, also das ist so der Anfang von dem.
Also jedenfalls, um die Zeit zu überbrücken, bis du das nachgeschaut hast, Welf der Fünfte, der kam jetzt relativ einfach nach Italien, weil der war mit Mathilde von Tuscien verheiratet, also hier in Norditalien. Und konnte jetzt einfach mit seinem Heer durch ihr Gebiet ziehen. Und das wäre eben für Heinrich IV. Nicht möglich gewesen. Also zur Erinnerung, Mathilde von Tuscien hatte das Heer von Heinrich IV. Noch bekämpft, da sie auf der Seite des Papstes war und er, wie wir wissen, ja eben nicht. Und für seinen Nachfolger, die konnten da jetzt einfach ungehindert durchmarschieren in Richtung Rom. Ja, Heinrich V. legte großen Wert auf die Dokumentation und Inszenierung so seiner Königswürde, auf die Ereignisse, die da eben passiert sind. Er hatte eigens seinen Hofkaplan quasi abgestellt, der alle wichtigen Ereignisse in so einfachem Stil dokumentieren sollte, dass sie auch weniger gelehrte Leute einfach verstehen könnten. Ja, angeblich, und das wurde eben auch alles aufgeschrieben, begleitete Heinrich ein gewaltiges Heer von 30.000 Rittern nach Italien. Und dabei war eben auch Welf der Fünfte. Travis, was wissen wir über Welf den Fünften?
Eben nicht viel. Erst sein Enkel oder so. Also es gibt viele Welften Herzöge von Bayern, aber erst sein Enkel oder so wird wirklich zu Wittelsbacher. Also die Wittelsbacher fangen jetzt innerhalb, wir sind schon fast im richtigen Jahrzehnt. Also in 10, 20 Jahre von wo wir jetzt sind, wird wirklich Wittelsbacher Schloss auch zum Mittelpunkt von dieser Wittelsbacher Familie. Okay. Aber wir sind noch nicht ganz so weit. Ja.
1110, 1111 sind wir jetzt gerade.
Genau.
Im August fassen sie den Beschluss, eben nach Rom zu gehen. Und bis man mit, 30.000 Rittern, die Zahl lassen wir da einfach mal dahingestellt. Aber es werden schon eine Menge Leute gewesen sein, die sich da eben auf den Weg über die Alpen Richtung Rom gemacht haben. Ja, der Papst hat gesehen, was da so auf ihn zuströmte und suchte Rückhalt bei den Normannen.
Ja, das ist, wenn die Normannen kommen, ruft der Papst den Kaiser. Wenn der Kaiser kommt, also wenn die Deutschen kommen, ruft der Papst die Normannen. Ja, okay. Ja.
Genau. Ja. So ist das, genau. Dann ist Heinrich in Rom und er verhandelt mit dem Papst darüber, wie man jetzt nun endlich zur Freude aller unserer Podcast-Hörer den Investiturstreit beenden könnte.
Wir reden jetzt nur ein Jahr über Investiturstreit. Das ist...
Ja, es ist lächerlich eigentlich.
Ist gar nichts. Das ist doch...
Nee.
Ja, aber tatsächlich, Heinrich der V., unser Held, nur in der Hinsicht, dass er endlich dieses dämliche Streit beendet. Aber jetzt noch nicht, genau, aber jetzt ist er schon im Verhandeln in Rom, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja.
Papst Paschalis macht ihm einen Vorschlag. Er sagt nämlich, wenn der König schon deswegen nicht auf die Investitur verzichten kann, weil die Bischöfe gleichzeitig auch Fürsten sind,
genau,
dann sollen sie eben aufhören, Fürsten zu sein.
Aha.
Eigentlich wirklich simpel und bestechend. Aber wir haben ja vorhin schon erklärt, warum die Bischöfe das nicht so richtig gut finden würden.
Ja. Nicht normale Bischöfe. Die wollten den Bischofstum, weil es weltliche Macht hat. Also sie wollten eigentlich Fürsten sein. Bischof ist einfach ein Nebenjob, Nebeneffekt. Ja, genau.
Genau. Das hätte für die Bischöfe, wie gesagt, bedeutet, sie hätten nur noch von ihrem Eigenbesitz, vom Zehnten und von Almosen leben können. Sie wären ja auf ihr geistliches Amt beschränkt worden und sie wären in der Folge deutlich abhängiger gewesen vom Papst.
Genau.
Außerdem hätten sie ja auch noch das Recht auf Mitsprache und Mitverantwortung im Reich eingebüßt. Und was sie da für eine Macht hatten, das haben wir ja zum Beispiel in der letzten Folge gesehen an Anno von Köln. Also die waren teilweise, die Erzbischöfe, richtig mächtig.
Ja, hat praktisch also, regiert, genau. Ja, also ja, war genau. Praktisch Kaiser oder König zumindest, ja.
So jemand möchte sich nicht mit irgendwie den Almosen seiner Kirchengemeinde abgeben. Ganz bestimmt nicht. Aber Heinrich fand den Vorschlag gut.
Ja.
Super, machen wir so. Also wir haben beide unsere Ruhe. Ich schaffe mir die Bischöfe vom Hals, du bekommst, was du willst, ist eigentlich für alle eine gute Situation. Und in der Situation sollte Heinrich dann noch was bekommen, was er unbedingt wollte.
Klar, wenn schon in Rom, ne, dann mal kurz die Krone, oder?
Ja.
Mal kurz die Kaiserkrönung.
Kaiserkrönung, genau.
Mal einen auf Karl den Großen machen und cool, okay. Aber dann liesten die Bischöfe und Erzbischöfe die Tweets von dem Kaiser und dachten sich, was? Er will unser... Nee, okay, keine Tweets vielleicht, aber sie bekamen die Nachricht von der Absprache zwischen König und Papst. Und man kann sich denken, also als die Bischöfe und Erzbischöfe erfuhren, dass sie ihre ganze weltliche Macht verlieren würden, brach starker Protest aus. Genau in dem... Während dieser Planungsphase für die Krönung, das heißt, die Krönung selber musste verzögert wurden? Wurde sie...
Nein, während der Krönung, die musste abgebrochen werden, die waren schon
war
dabei.
Okay. Oh, dieses Drama, ich kann nicht, meine Nerven, oh mein Gott, während der Krönung, okay.
Aber da passiert noch mehr, also Wahnsinn.
Und deswegen, Heinrich... Ja, also was sollte Heinrich machen? Er musste natürlich, das ist natürlich eine interessante Frage. Also Heinrich war mit der Idee einverstanden, aber die Bischöfe hatten ja wirklich Macht und natürlich wollten die Bischöfe diese Macht nicht aufgeben. Und Heinrich beugte sich dann wohl der Willen der Bischöfe und sagte, okay, ja. ich bestehe dann doch auf das Investiturrecht und die Kaiserkrönung. Und das und natürlich verweigerte dann, also das machte dann die Vereinbarung dann wieder ungültig. Also als Paschalis das eben verweigerte, also er wollte nicht nochmal verhandeln, nicht nochmal das ganze Schwachsinn machen. Und deswegen nahm Heinrich ihn dann fest in der... Hat das nicht Heinrich der Vierte auch gemacht? Es ist jetzt nicht der erste Papst, der in der Peterskirche in Rom im Vatikan verhaftet wird von einem deutschen Kaiser. Ich glaube nicht mal... Ich glaube, das sind sogar ein paar hintereinander, aber Paschalis auf jeden Fall wird in Rom gefangen genommen. Heinrich der Vierte, der musste fliehen. Gregor musste zur Engelsburg fliehen und ja, okay, aber sehr ähnliche Story. Es ist jetzt dann doch nicht so, dass der Investiturstreit vorbei ist.
Nö, es ist nicht vorbei. Heinrich Paschalis gefangen genommen. Er konnte dann im Vertrag von Ponte Marmolo im April 1111 die Lösung seines verstorbenen Vaters vom Bann erwirken. Wir erinnern uns, zur damaligen Zeit war es echt richtig schlimm, wenn du quasi exkommuniziert worden bist dann gestorben, hattest keine Chance darauf, irgendwie in den Himmel zu kommen. Ja. Und diese Lösung vom Bann, damit sind wir wieder bei dem, was wir vor am Anfang erzählt haben. Yep. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass Heinrich der Vierte endlich nach Speyer kommt, in den Dom, in die Familiengruft, zu den Vorfahren. Genau, yep. Richtig. Und nach diesen Februar, März, April, exakt zwei Monate war er der Papst jetzt gefangen von Heinrich. Und dann vollzieht er am 13. April dann doch noch die Kaiserkrönung. Yeah. Und außerdem, weil Heinrich der Fünfte schlau war und gewusst hatte, was seinem Vater passiert ist. Ja, Travis, sag du, was hat er gemacht?
Er ließ Paschalis sich per Eid verpflichten, Heinrich nie zu exkommunizieren. Also was ja die Päpste dreimal an seinem Vater gemacht haben. Und, also ich denke mir erstmal, was ist denn das? Also Erpressung ist ja nicht legal verpflichtbar eigentlich. Also wenn man einen modernen Anwalt hätte, okay, das ist ja egal. Also Heinrich hat eine Armee, da sind Anwälte auch wurscht. Aber es funktionierte. Heinrich wurde nie von Paschalis exkommuniziert nach dieser... Heinrich der Vierte ist einfach okay, sobald er wieder von Rom abzieht, wird er einfach sofort, kam die Gegenreaktion. Aber Heinrich der Fünfte war dann wohl, hat aus den Fehlern seines Vaters gelernt und hat dann den Vertrag ein bisschen besser geschrieben und ihn weiter erpresst oder keine Ahnung, dass er dann auch ihn nicht mehr... Das kann man doch nicht machen. Da braucht der Papst doch bloß ein guter nicht. Anwalt. Also, come on. Jetzt nominal hat der Papst absolut keine Macht mehr über den Kaiser. Er kann nicht mal mehr Kaiser krönen. Das war bis jetzt immer der Gleichgewicht. Und natürlich in der Zukunft wird das wieder der Gleichgewicht sein. Aber das war mir dieser Gleichgewicht zwischen Kaiser und Papst. Dass einer der Kontrolle so hatte, andere so. Und Kaiserkrönung war eben das Wichtige für den Papst und ja, ein bisschen Folter, ein bisschen Kerker und hatte das auch nicht mehr.
Du hast gerade gesagt, das kann man nicht so machen, das haben andere Leute auch so gesehen und durch diese Aktion eben den Papst gefangen zu nehmen, hat Heinrich der Fünfte schon stark an Anerkennung und an Zustimmung verloren. Ich meine, hey, immerhin hat er quasi den Stellvertreter Christi auf Erden und die höchste kirchliche Autorität gefangen genommen. Ich meine, ouch, ja.
Was ich hier wirklich interessant finde, ist, wie wir sehen, dass das ist ein Punkt, das ich immer wieder erläutern wurde. So, ich meine, mittlerweile ist es ja wirklich der Podcast Geschichte des Heilig-Römischen Reiches, jetzt im Moment. Hoffentlich in ein paar Jahren ändert sich das wieder, aber wir sind mitten im Heilig-Römischen Reich und wie der Name einfach sagt, wie wir von Karl den Großen, das sind jetzt 15 Kaiser her, keine Ahnung. Wir sehen einfach, dass das hat sich so ergeben, jetzt über mehrere Dynastien. man kann nicht einfach. Und das Lustige ist, wir sehen über mehrere Dynastien, dass die Kaiser so tun, als sei der Papst ein internes Ding. Sie sind die Verteidiger der katholischen Kirche oder der Kirche und deswegen regieren sie auch Rom. Aber und deswegen kann der Papst auch den Kaiser krönen, weil der Kaiser ist der Verteidiger der Kirche. Das ist sozusagen der Armee für den Vatikan auch ein bisschen so, also ein bisschen philosophisch. Aber was ich interessant finde, ist, dass die deutschen Kaiser immer so tun, als wäre das wirklich ein internes Ding, als hätten sie wirklich Kontrolle über die Päpste. Aber die katholische Kirche ist größer als nur das Heilige Römische Reich. Die Normannen, die Engländer, die Franzosen, Spanien, das alles, diese ganzen Bischöfe hören auch zum Papst. Und es ist keine einfach deutsche interne Angelegenheit, den Papst zu verhaften. Und ich glaube, das wissen alle. Selbst der Kaiser weiß doch, einfach von der Geschichte her jetzt, wenn er den Papst absitzt, dann ist das auch, also seine eigene Anerkennung kommt eben auch von dem Vatikan und was die Leute über den Papst denken, dass der Papst ihn gekrönt hat. Und jetzt haben wir so viele Beispiele, dass wenn ein Kaiser einen Papst erpresst, auch wie Heinrich IV., dann wird das nicht so anerkannt. Wenn der Kaiser seinen eigenen Papst zum Papst krönen lässt, dann wird das zum Antipapst. Also das weiß man eigentlich jetzt. Und deswegen, also das will ich jetzt bloß mal betont haben, dass ja, sobald Heinrich V. das auch macht, den Papst verhaften lässt, dann sieht man einfach, nicht mal international, aber also die anderen Adligen sagen einfach, nee, das kann er nicht machen. Das ist kein guter Kaiser, der dieses Gleichgewicht wieder, ja, einfach die Idee von der Kaiserkrone und das Ganze wieder verbilligt irgendwie. Nee, das geht nicht. Das kann der Kaiser nicht machen.
Hat er aber.
Ja,
und also, obwohl der
sollte Papst der Kaiser nicht. Das ist sowas wie ein Verfassungsbruch. Man kann es machen, man sollte es vielleicht nicht, ja.
Ja, richtig. Der Papst hat übrigens Wort gehalten. Er hat ihn selber nicht exkommuniziert. Allerdings wurde er, also Heinrich V., schon im Sommer 1111, also im April wurde er gekrönt, im Sommer 1111 wurde er gebannt auf einer Synode in Jerusalem. Und 1112 wurde er dann exkommuniziert, quasi, also vom späteren Papst Kallixt dem Zweiten.
Ja.
Klar.
Also anderthalb Jahre trotzdem.
Ja, also nach dieser ganzen Sache in Italien zog sich Heinrich dann relativ schnell wieder in den nördlichen Reichsteil zurück und man kann sagen, jetzt kommt da die Familientradition immer mehr durch. Er unterließ es nämlich zunehmend für sein herrschaftliches Handeln, auch den Konsens mit den Fürsten zu suchen. Und das kommt uns sehr bekannt vor aus der letzten Folge. Mhm. Auch da könnte man sagen, er müsste es besser wissen als sein Vater. Aber nein, wusste er offensichtlich nicht. Er verschärfte dadurch nur noch den Konflikt mit den Fürsten und eben auch mit den Geistlichen.
Yeah.
Ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist Heinrichs langjähriger Vertrauter Adalbert von Saarbrücken. Der seit 1106 war der sein Kanzler und war eben auch ja doch nicht ganz unwichtig in der Reichspolitik. Er wurde 1109, also Adalbert, zum Erzbischof von Mainz. Wir sehen auch wieder so einen Erzbischof mit sehr, sehr viel Macht und begleitete Heinrich 1111 auf dem Italienzug. Mhm. Und bisher 1111 war auch alles okay. Adalbert blieb der engste Vertraute von Heinrich und dann kam es aber zu Konflikten. Da ging es auch jetzt um irgendwelche saalischen Haus- und Reichsgüter. Es ging um die Burg Trifels, die Adalbert für sich beansprucht hat. Aber auf jeden Fall, und das ist jetzt ein ziemlich gutes Beispiel für das, wie Heinrich ab jetzt vorgeht,
auch er nimmt, sehr ähnlich wie sein Vater. Muss, ja. Also hier, nicht perfekte Parallelen, aber wenn man sich erinnert von der letzten Folge, Heinrich IV. Hatte sein erster, auch sein erster Ratgeber, so, oder keine Ahnung, Berater, war auch ein Erzbischof. Der Erzbischof, auch mit einem ähnlichen Namen, nicht Adalbert, aber der Erzbischof von Mainz, glaube ich, war das, der ihn auch ein bisschen erzogen hat oder ihn gebildet hat.
Von Bremen.
Von Bremen?
Hamburg,
okay.
Hamburg, Bremen.
Von Hamburg war es, genau, von Hamburg
war es. Ja.
Und die Sache ist, dann kam irgendwie so der Gerücht oder die Idee, dass er irgendwie ein bisschen korrupt war, weil er so eng mit dem Kaiser verbunden war. Das hier ist ein bisschen anders, aber der Punkt ist hier, es überschreitet sich auch so, was gehört denn jetzt die Bischöfe oder was gehört denn jetzt die Adelige oder dem Kaiser? Und hier eben, also dieses königliche Burg Trifels ist ein gutes Beispiel, dass warum würde überhaupt ein Erzbischof eine Burg gehören? Aber hier sehen wir, ja, Adalbert Trifels gehörte auch irgendwie nominal zum Adalbert, aber auch irgendwie zum Kaiser. Und das ist eben, also diese, das ist einfach keine Schwarz-Weiß-Begrenzung zwischen Fürsten und Bischöfe, ist der Punkt. Aber also hier ist einfach ein gutes Beispiel von auch eines der vertrauteste vom Kaiser wird dann auch, also dieses Investiturstreit wird immer halt überall seine Auswirkungen so. Und ja, das hier ist einfach ein Beispiel.
Und als Beispiel für Heinrichs Herrschaft, er nimmt dann eben diesen Erzbischof, seinen früheren Kanzler, und wirft ihn ins Gefängnis. Aha. Und zwar ohne den Konsens mit den anderen Fürsten einzuholen. Und nimmt ihn über 3 Jahre lang wirklich in strenger Haft, erst mit wirklich Gewaltandrohung von den Mainzer Bürgern, gelang es dann 1115 im November, die Freilassung von Adalbert zu erzwingen. Und der war wohl komplett abgemagert, nur noch Haut und Knochen. Das ließ es sich nicht nehmen. Zu Weihnachten 1115, also knapp mal so einen Monat später, nachdem er aus der Haft freigekommen ist, exkommuniziert Adalbert den Kaiser auf einer Synode in Köln. Merkt euch, Adalbert, der kommt dann am Ende nochmal vor und spielt da nochmal eine entscheidende Rolle. Aber was haben wir? Wie sein Vater, Heinrich der V. ist exkommuniziert. Zack.
Aber Mann, die Heinrichs sind ein bisschen brutal. Kerker,
ja, schon.
Also praktisch Haut und Knochen, sagte die Quelle, dass also als er rausgelassen wurde nach 3 Jahren, dass er wirklich abgemagert wieder entlassen wurde. Also das ist das ist auch, so haben es die Ottos zum Beispiel weniger gemacht. Karl der Große und der Franken schon gar nicht. Man sah so oft so vergeben und vergessen und, wer war das jetzt mit den Ungarer? Aber anstatt wieder in Kerker zu kommen und das Ganze, wurden die 1000-mal vergeben und das Ganze und Tränen und hier und das. Die Heinrichs taten so mit dem Wiedergutmachung und am Hoftag, aber die waren einfach brutaler. Ich glaube, die hatten einfach einen schlechten Persönlichkeitszug irgendwie in sich. Keine Ahnung. Oder einfach ihre härtere Erziehung. Wahnsinn. Also ja, aber das ist ein anderes Mittelalter. Einfach. Diese Dynastie ist sehr anders zu den Ottos und die Ludolfinger und das Ganze. Die Salier, Kerker, das mit dem Vergeben ist nicht so ein Ding für die Salier.
Nee, nicht wirklich. Also.
Eher lernen durch wirklich harte Bestrafung und harte Rache, das Ganze. Also, ja, nicht
genau.
Ganz so.
Ja. Und so geht's dann eben auch weiter. Jetzt kommt es auch wieder in Sachsen zu Konflikten, wo wir vorher noch gesagt haben, hey, endlich ist da mal halbwegs Ruhe. Heinrich versuchte, den saalischen Herrschaftsbereich dort wieder auszudehnen und kam sich dann natürlich mit den Fürsten dort wieder in die Quere. Er ließ Bischofssitze jahrelang unbesetzt und ließ eben die weltlichen Rechte der Bischöfe von seinen eigenen Leuten verwalten. Er setzte 1113 zum Beispiel im Bistum Cambrai einen Hofkaplan als Bischof ein, also vergleichsweise ja jetzt nicht so hochrangigen Geistlichen, und beteiligte dann auch sonst eben die Adligen nicht mehr an der Kandidatenfindung, geschweige denn, dass es ihn irgendwie interessiert hätte, was die davon denken. Also
ja, dann doch ein bisschen wie sein Vater am
ganz,
Schluss.
Ja, ein bisschen wie sein Vater.
Innerhalb von einem Jahrzehnt, ist es wieder, ja.
Was,
mögen
was
die Adligen nicht. Und,
ja. Und dann heiratet der Gute.
Ja.
Als Stimmung sowieso schon nicht so gut ist.
Ja, und er heiratet, das ist auch wieder ein Zeichen, dass es mit dem Fürsten wohl nicht so gut läuft, denn er heiratet nicht jemand mit ihrer Übereinstimmung oder jemand von eines der fürstlichen Familien, sondern eben heiratet er eine Prinzessin Mathilde von England. Und diese Feier, also die Hochzeit selber, fand am 7. Januar 1114 in Mainz mit großer Prachtenfaltung statt. Die Verlobung war schon 1108. Jetzt Moment mal, das war bloß 3 Jahre. Waren die Fürsten dann beteiligt?
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage, weil ja, also das ist wie bei, also Heinrich der Vierte war auch so fast als Säugling fast verlobt und dann hatte dann die Bertha geheiratet, wollte sich dann scheiden lassen mit aller Kraft. Aber 1108
war die Verlobung und da konnten sie aber nicht heiraten. Also die Prinzessin Mathilda, die war da erst 8 Jahre alt. Yeah. Also das heißt, 1114 war sie nach heutigen Maßstäben ja jetzt immer noch nicht besonders alt.
Mhm. Das ist die Tochter von Henry I? Really?
Ja, really.
Okay,
für
cool.
ihn war das natürlich eine gute Sache, weil eine sehr enge Verbindung zum deutschen König und deswegen ist da als Mitgift auch richtig Geld gezahlt worden. Ich habe da verschiedene Sachen gelesen, 10 oder 15.000 Pfund Silber. Wow.
Aber das ist bloß 50 Jahre nach, also Sohn oder Enkel von William the Conqueror.
Mhm.
Das ist dann... Ja, schon ziemlich cool. Das sind Normannen, das heißt, das wäre dann schon, ich glaube, diese Normannen sind nicht so verwandt mit den Normannen in Süditalien zu der Zeit. Also verwandt schon, aber nicht unbedingt die gleiche Regierung.
Mhm.
Und deswegen, es ist schon interessant, dass dann auch die Söhne von Heinrich V., ich will jetzt nicht, wären dann, das ist dann schon ein Spoiler, aber sind dann auch mit den Normannen verwandt, ja. Wäre so gewesen, wenn die Salier weitermachen würden. Spoiler. Okay, aber auf jeden Fall heiratet er die Mathilda von England.
Oh, und es wird richtig unlustig bei der Hochzeit.
Oh yeah! Okay, diese Hochzeit... Okay, ich will jetzt keine Parallelen mit Game of Thrones und The Red Wedding
machen.
Nein,
wir hatten gesagt, du machst das nicht.
Es ist nämlich nicht... Ganz so, okay, was ist, nee, okay, halt, was ist denn passiert? Machen wir es ganz sachlich und ganz, objektiv. Keine Game of Thrones Folge hier, aber doch, das ist eben eine Game of Thrones Folge. Alright, was ist denn passiert, Judith?
Heinrich ließ Graf Ludwig von Thüringen wegen seiner Beteiligung an der sächsischen Opposition
ermorden.
Verhaften.
Oh, okay.
Und einkerkern.
Oh,
Leute
langweilig.
Einkerkern schon wieder. Und das bei der Hochzeitsfeier, das ist doch also ehrlich.
Game of Thrones! Oh.
Ja.
Das ist, also ja, das, also es wurden nicht alle umgebracht, aber eben Ludwig von Thüringen verhaftet und dann gibt es dieses weitere Fauxpas bei einer Hochzeit oder bei irgendeinem Hoftag, wo der Kaiser da ist, dann muss man ja warten, bis der Kaiser aufsteht oder man muss auf jeden Fall mit Erlaubnis überall hin, also jemand weg oder was auch immer. Man sollte nicht einfach so aufstehen und dieses Ding verlassen. Aber das taten dann welche. Also jemand bei einem Hoftag oder Hochzeit oder was auch immer, jemanden zu verhaften, das wird nicht gemacht. Steht zwar nicht in der Verfassung, aber ist einfach unhöflich. Und deswegen auch haben einfach manche Fürsten aufgestanden und haben das Fest verlassen. Andere saßen rum und nutzten diese Gelegenheit also für eine Verschwörung. Also nicht ganz Game of Thrones, aber doch Drama hier mit in dieser Hochzeit mit Mathilde.
Genau. An der Stelle können wir den Spoiler, glaube ich, auch auflösen und sagen, dass die Ehe mit Mathilde ohne männliche Nachkommen blieb. Einzig überliefert ist eine Tochter mit Namen Bertha. Mhm. Die wurde dann 1117 mit dem Grafen Ptolemäo von Tusculum verheiratet, also um da eben wieder eine gute Verbindung nach Italien zu schaffen mit der führenden Adelsschicht Roms, die ja häufig genug dann wieder gegen den Papst war in der Vergangenheit. Ja. Also super Sache. Und sie wurde vor allem 1117 mit dem verheiratet. Die Hochzeit war 1114, also kann sie ja auch maximal 2 bis 3 Jahre allerhöchstens. Also ja, wenn sie schon laufen konnte, war es viel.
Ja, schon ein bisschen komisch. Ist auch ein bisschen unnormal. Diese römische Adelsschicht wird oft einfach ignoriert praktisch. Oder nicht, also nicht ignoriert, aber nicht in der Hinsicht von kaiserlichen Tochter. Das ist schon ein Ehrending. Eine kaiserliche Tochter könnte man nach Byzantium verheiraten lassen oder England, kommt ja aus England, oder Frankreich oder sonst irgendwo. Das heißt, man sieht auch schon die Bedeutung von dieses Investiturstreit zu dieser Zeit, dass er, was ich ja vorhin eine politische Partei genannt habe, diese verschiedenen adligen Schichten in Rom, also selbst die italienischen Familien in Rom selbst. Also dass man ihn mit einer Kaisertochter verheiratet, das ist schon ein sehr starkes Zeichen von, wie wichtig dieser Investiturstreit oder wie wichtig Rom war für den Kaiser eben.
Mhm. Ja. Ja, und danach wird die Situation für Heinrich nicht besser. Immer mehr Leute wenden sich von ihm ab. Der Kölner Erzbischof zum Beispiel, der vereint die Aufständischen im Reich und fiel dann im Frühjahr 1114 vom Kaiser ab. Ja, das ist jetzt also ähnlich gleichzeitig mit seiner Hochzeit, nicht danach. Heinrich hat dann versucht, gegen Köln vorzugehen. Das ist aber gescheitert zweimal. Und zu Weihnachten 1114 spitzen sich dann auch in Sachsen die Unruhen gegen den König wieder zu.
Ja, das wird wieder, okay. Das hier wird jetzt für die nächste Folge wieder interessant. Also erstmal aufpassen jetzt. Denn der sächsische Herzog, dessen Namen könnt ihr euch ruhig merken, das ist Lothar. Mhm. Und Lothar treffen wir eben in der nächsten Folge wieder als Lothar den Dritten.
Genau.
Heilig-römischer Kaiser. Deswegen besser merkt euch den Namen, merkt euch auch seine Familie, wo er herkommt. Das ist die, wie heißt er? Luppendorfer?
Supplinburger.
Supplinburger.
Yes.
Seine Familie, das ist, also er kommt aus dem Haus, aus dem Supplinburger Haus. Die hatten bloß, das ist der einzige Kaiser von
genau,
dieses
richtig.
Ding. Aber trotzdem, ja, also es gibt eine Supplinburger Dynastie mit einem Mitglied drin, das ist dieser Lothar der Dritte. Das heißt, das hier ist Foreshadowing für die nächste Folge. Mhm. Genau, Sachsen schon wieder. Die Sachsen haben ein Problem mit unserem deutschen Kaiser.
Ja. Und Lothar tritt jetzt eben gegen Heinrich an. 11. Februar 1115 besiegt er Heinrich in einer Schlacht. Auf Neudeutsch würde man sagen, er kickt die Salier aus Sachsen raus.
Ja. Yeah.
Jetzt nun endgültig. Also er beendet die salische Herrschaft in Sachsen, wo er, also Lothar, dann selber fortan nahezu königgleich selber herrschen kann. Also er übt schon mal für sein zukünftiges
Amt. Das ist richtig ein Bürgerkrieg jetzt. Also, wow. Also, ja, wie du gerade, also Herzog hatte gar keine Macht in Sachsen mehr. Lothar regierte praktisch wie ein König. Das ist wirklich, wow. Ja, das ist das
genau.
Ende. Das Anfang vom Ende hier für diese ganze Dynastie praktisch, ja.
Und es geht weiter. Am 1. November 1115 hat Heinrich einen Hoftag in Mainz anberaumt. Und es kam exakt keiner.
Das ist traurig. Kein null Fürsten, genau gesagt. Genau. Kamen nach Mainz. Oh man, armer Heinrich. Ich wäre gekommen, Heinrich. I'm sorry, buddy.
Das sagst du jetzt nur so.
Er war bestimmt kein guter Mensch. Also ich weiß es nicht, aber alle diese Heinrichs hatten eine sehr schwere, traumatische Kindheit und stellten sich dann gegen die ganze Welt praktisch, gegen Kirche, gegen Fürstentum, gegen gegen seine eigenen Verwalter und Ratsgeber und das Ganze. Also ja, das ist jetzt halt, keiner kam zu seinem Geburtstagsfeier. Okay, Hoftag, whatever, aber trotzdem traurig.
Zu seinem Hoftag, aber zu Weihnachten kam dann auch kaum einer.
Oh.
Also, oh, ja, fies.
Schade.
Das feierte er dann irgendwie umgeben von nur wenigen Getreuen in Speyer, obwohl das sonst immer ein Riesending gewesen war. Und in der Zeit gewinnt Friedrich II., Stauferherzog, auch von dem werden wir noch hören, so zunehmend an Bedeutung. Genau. Währenddessen allerdings, und das ist ja noch mindestens doppelt so gemein, versammelten sich auf Einladung von Adalbert zahlreiche Gegner des Kaisers in Köln.
Dun, dun, dun. Im Film wäre jetzt so Meanwhile in Cologne. Und dann sieht man die ganzen Verschwörer. Es ist nachts um Mitternacht, alle Gegner. Also das ist, ja, jetzt ist es wirklich, das ist wirklich der Anfang vom Ende. Jetzt alle verschwören sich, ja, alle versammeln sich in Köln. Sowas wäre in Düsseldorf nie passiert. Was ist besser, Judith? Düsseldorf oder Köln?
Ich sag dazu nichts.
Wirklich?
Wie viele Hörer willst du verlieren, sag mal?
Nur die Kölner. Oh, snap!
Ah, damn it, was machst du?
Toten Hosen sind cool, Dom ist überwertet. Okay. Fortuna! Ja. Yay! Fortuna
so,
Düsseldorf!
Und nachdem wir die Show ab jetzt nur noch für uns alleine machen.
Weil es gibt vielleicht ein Dutzend Fortuna Düsseldorf-Fans auf der ganzen Welt. Aber das sind eben die besten Fußballfans der Welt. Ja, yeah, okay.
Okay. Du willst es dir heute.
Jetzt, da uns keine Kölner mehr zuhören, können wir sagen, was wir wollen.
Okay, du willst dir heute echt mit allen verderben. Heinrich
Nein,
hat dich ziemlich inspiriert.
Nur Kölner.
Oder?
Heute nur Kölner. Toten Hosen.
Aber nichtsdestotrotz, für Heinrich geht es trotzdem immer noch weiter bergab. Diese Vorfälle in Rom, die Niederlage 1115, die sächsische Opposition, die hat die Bindung zwischen Heinrich und den ganzen Bischöfen fast völlig aufgelöst.
Ja.
Also das kann man eben auch sehen an den Urkunden, die damals verfasst wurden. Bei Heinrich IV., und der ist ja jetzt schon nicht auf so einem richtig guten Stand mit der Kirche gewesen, war noch eine Drittel der Urkunden für die Bischofskirchen, für die Bischöfe. Unter Heinrich V. war es dann nur noch jede Zwölfte. Also da kann man sehen, war nicht so gut. Und was macht man als deutscher König und Kaiser, wenn es gerade mal nicht mehr so richtig läuft?
Italienurlaub oder
wow,
Feldzug, was
genau.
Auch immer.
Ja. Ja, genau. Er hat sich gedacht, wenn Sachsen schon weg ist, dann eben Norditalien. Ist, finde ich, auch ein ganz guter Tausch. Also kann man schon machen.
Das
nämlich
ist jetzt schon praktisch wirklich wie sein Vater. Okay.
Ja, absolut.
Bayern und Schwaben gehört uns nicht mehr, ab nach Italien. Weil Italien hat ja auch wirklich, man sollte nicht die Wirtschaft vergessen von Italien. Das war eines der reicheren Orte wenn man das ganze Heilig-Römische Reich betrachtet, also ja, schon, so Mailand und diese ganzen Städte waren sehr bedeutsam. Also einfach reich, kann man sagen. Also von der Wirtschaft her gesehen, sehr wichtig. Man kann noch viele Kaiser regierten praktisch 30 Jahre. Welcher Otto war das? Oder Heinrich regierte praktisch 30 Jahre lang von Norditalien. Das kann man als deutscher Kaiser machen. Man kann Deutschland ganz vergessen und immer noch sich deutscher Kaiser
Staufer,
nennen.
Die noch kommen werden. Also die waren ja teilweise dann fast nur noch in Italien und irgendwie ein, zwei Mal in Deutschland.
Ja.
Also jetzt ist es ja gerade noch andersrum, aber es wird noch mehr Italien. Ja, also er musste jetzt nach Italien, um sich eben den, diesen riesigen Güterkomplex von Mathilde von Trustien zu sichern. Die hatten das nämlich vertraglich miteinander vereinbart, als er eben auf dem Rückweg von seinem ersten Italienzug war. Genau. Damit, das hatten wir ja schon gesagt, er wollte eine neue Machtbasis schaffen gegen eben die Opposition im Norden.
Und, genau, eben diese, die Zeit, was ich vorhin eine politische Partei genannt hatte. Wenn eine politische Partei so denkt, also die deutschen Fürsten zum Beispiel, dann denken die Städte in Italien wahrscheinlich das Gegenteil. Also das ist, irgendwie ist halt diese Machtgleichgewicht irgendwie zwischen denen. Ja.
Mhm. Und für die Zeit, in die er eben jetzt nicht im deutschen Teil war, sondern in Italien, machte er Friedrich II. Und Konrad, beides Staufer, zu seinen Sachverwaltern im Deutschen Reichsteil.
Welchen Konrad jetzt? Ist das?
Konrad ist der Bruder von Friedrich II. Beides Staufer.
Nicht Konrad III. Nicht sein Bruder. Nee, okay.
Nein.
Sein Bruder. Was ist mit Konrad III. Passiert? Lebt der noch?
Also okay, ich sag das.
Weird, ja. Yeah.
Die Staufer, die beiden Stauferbrüder Friedrich II. Und Konrad. Ich sag das doch, natürlich, das ist der Konrad III.
Genau,
sicher.
Ja, gegen König von genau. Ja, wird nochmal wieder wichtig in der nächsten Folge, ja.
Ja, genau, richtig in der nächsten und dann ab der übernächsten sowieso.
Ja.
Genau, also in Italien hatte Heinrich jetzt ausnahmsweise mal weniger Probleme. Er konnte die eben Güter übernehmen und die anderen haben gesagt, ja, okay, passt.
Ja, Heinrich ist okay, ja.
Heinrich stört uns jetzt nicht groß, ist schon in Ordnung.
Das ist jetzt auch so diese Zeit, ja, da ist er noch in Italien, da stirbt auch Papst Paschalis, 1118.
Genau.
Heinrich ließ den Erzbischof Mauritius von Braga als Gregor den 8. nennen. Braga war damals die Hauptstadt von Portugal irgendwie. Also liegt in Portugal, war damals eine Hauptstadt. Portugal selber, ob das jetzt so ein Land ist? Braga war damals die Residenzstadt des gerade erst erstehenden Portugals. Bam, bam! Also nicht Hauptstadt, aber okay, ich war 90%.
Ja, war's gut dran.
Ja, weil ich wusste, dass Praga, also vor, wie heißt die Hauptstadt von Portugal? Oh my God.
Lissabon?
Lisboa, genau, Lissabon in Deutsch. Und Praga war früher wichtiger als Lisboa, Lissabon oder was auch immer. Ja.
Lissabon, ja genau, richtig.
Okay, und das ist jetzt, jetzt haben wir einen neuen Papst. Er ist aber wieder ein Antipapst, denn der eigentliche Nachkomme war Gelasius der Zweite.
Genau.
Das heißt, wenn man jetzt Gregor den 8. googelt, wette ich, da steht Antipope. Ja, gegen Papst.
Ja, genau.
Und das heißt, ja, okay, das heißt, Investiturstreit, vielleicht sehen wir vielleicht irgendwas hier, aber es gibt immer noch Päpste und Antipäpste und das Ganze.
Mhm. Genau. Ja, Gregor konnte sich nicht durchsetzen gegen Gelasius II. Und Gelasius band den Papst. Den Papst, oh mein Gott, er ist Papst. Gelasius band den Kaiser schon wieder.
Es gäbe andere Papste zu verbannen, wenn er wollte. Also hat er bestimmt auch den anderen Papst verbannt. Ja, aber irgendwann musste Heinrich doch nach Deutschland zurück und kehrte.
Das hatte einen Grund. Also nicht, weil sein Urlaub jetzt irgendwie da zu Ende war.
Hatte keine Urlaubstage mehr und musste wieder in die Arbeit.
Ja, muss nach Hause. Der Grund war deutlich ernster, weil die Fürsten, die hatten überhaupt keine Lust mehr auf Heinrich V. Sie wollten den Frieden im Reich wiederherstellen und den König im Fall seiner weiteren Abwesenheit absetzen. Deswegen brach Heinrich dann im Herbst 1118 den Zug ab und kehrte zurück. Seine Gattin Mathilde, die ließ er dann gleich mal in Italien, damit sie eben dort seine Güter verwalten sollte. Mhm. Den den Hoftag, auf dem er abgesetzt werden sollte, den konnte er dann ja noch verhindern.
Obwohl er noch in Urlaub war. Er ging weiter nach Ibiza und Mallorca und zu den Stränden in... Ah nee, okay, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee. Kein Eimer saufen für den König, aber eben auch keine Urkunden. Es gibt tatsächlich dann irgendwie fast ein Jahr bis September, Oktober 1119 keine Urkunden. Das heißt...
ja, dann sag ich mal Mallorca. Also ich sag dann einfach mal Mallorca.
Ja, gut, das wäre natürlich eine Möglichkeit, das zu erklären. Yeah. Die andere Erklärung wäre jetzt zu sagen, dass er echt nicht mehr akzeptiert war und deswegen keiner mehr Urkunden von ihm haben wollte, weil es sowieso nicht gezählt hat. Aber Ibiza klingt natürlich besser.
Ich sag einfach mal Mallorca. Okay. Vielleicht sind nicht alle Quellen sind mit meiner persönlichen Meinung einverstanden.
Eigentlich, ja,
keiner kann damit einverstanden. Okay. Aber ich sage einfach mal, Henry V. partied in Mallorca. Okay. die Sache ist, wir haben immer noch zwei Päpste. Wir haben immer noch Investiturstreit, was jetzt fast gelöst wäre. Das wollten die Bischöfe die deutschen Bischöfe nicht und dann hat das rückgängig gemacht. Es gibt also immer noch diese Investiturstreit. Bischof, Papst und Kaiser sind sich nicht einverstanden, wer Bischöfe nennen kann. Ganz einfach. Oder wer das Recht dazu hat, Bischöfe zu ernennen. Und das ist jetzt für Generationen. Seit Heinrich den, keine Ahnung, zweiten, dritten, I don't know. Heinrich der Vierte musste Gang nach Canossa machen und hat es immer noch nicht beendet. Also das heißt, der Vater von Heinrich und der Großvater haben ein paar Mal Katastrophe verhindert, aber es hat jetzt Generationen hinweg, gab es diesen Streit. Es läuft jetzt mindestens 50 Jahre, kann man sagen. Alles wurde versucht von militärischen, diplomatischen Lösungen. Also wir haben ja gesehen, da sind zum Rom und haben den Papst verhaftet, haben ihn erpresst, haben ihn gefoltert. Das funktionierte nicht, weil dann bekam er weniger Anerkennung von den Fürsten. Er hat versucht zu handeln, versuchte auch nicht, weil dann waren die Bischöfe in Deutschland nicht einverstanden. Okay, alles wurde versucht von drei Generationen jetzt. Und dieses Gelasius der Zweite, von dem wir es jetzt eben hatten, also er wurde gerade, hat ihn gerade exkommuniziert praktisch. War das der oder war das der andere? Mm. Nee, das war der, dem...
Nee, das war schon der.
Genau, das ist der richtige Papst.
Der war ewig lange Papst.
Gregor der Achte ist der Gegenpapst, okay, genau. Das heißt, dieser Gelasius der Zweite war auch nicht lange Papst, sondern starb schon im nächsten Jahr im Februar, also 1119. Und der jetzt übernimmt eben dieser Kallixt der Zweite. Und dann am Herbst des gleichen Jahres, also noch spät, 1119, war es dann so, sahen beide so, okay, können wir jetzt wieder verhandeln, irgendwas muss doch gemacht sein. Ja, also eineinhalb Jahre oder so bis 1121 versuchten sie es. Aber die Sache ist, dass wirklich hinter diesem Streit ist sehr viel Macht eigentlich. Also sehr viele wirkliche, weltliche Macht, wirtschaftliche Macht, Geld, Macht über Leute, Macht über Städte, Macht über Regionen. Das ist auf einem Tisch sitzen und einfach kurz diskutieren, das ist nicht einfach. Und so, 1121, drohten wieder Auseinandersetzungen erneut mit militärischen Zwecken zu eskalieren. Also ja, ich glaube, die Diskussionen wurden immer lauter und lauter, bis sie sich wohl anschrien.
Heinrich beschloss eben eine Heerfahrt gegen Adalbert mal wieder. Wir kennen ihn jetzt schon. Der Papst hat ihn nämlich zur Stärkung der Opposition zum päpstlichen Legaten ernannt. Wir können uns vorstellen, dass das Heinrich überhaupt nicht gefallen hat.
Das ist, wenn der Papst mit dem Kaiser am Tisch verhandelt praktisch, warum würde er dann hinter seinem Rücken die, ich meine, ich verstehe das schon, so wenn jetzt die anderen Fürsten mehr Macht gegen Heinrich haben, dann hat auch der Papst mehr Macht in der Verhandlung. Aber das ist doch auch blöd. Andererseits einfach, wenn man so Frieden verhandeln will, dann warum würde er seine Feinde auch, ja, okay, aber auf jeden Fall, ja.
Naja, weil er wusste, dass Adalbert um nichts in der Welt wieder quasi ins kaiserliche Lager überläuft, klar.
Adalbert hatte auch wirkliche Macht in Sachsen jetzt, also war praktisch König. Das heißt, der Papst könnte auch mit ihm verhandeln und sagen, du wirst der
Mainz,
nächste Kaiser.
Nicht in Sachsen. Ja, aber...
Adalbert von Mainz. Ach so, Adalbert von Mainz. Ja, ja nicht ja, jetzt... Ja.
Der Adalbert hat Unterstützung aus Sachsen bekommen, natürlich.
Sachsen ist Lothar, genau. Lothar ist praktisch
Sachsen
König in
ist Lothar,
Sachsen.
Ja. Adalbert ist in Mainz und Lothar und Adalbert zumindest sind echt dicke miteinander, zumindest wenn es gegen den Kaiser geht. Ja. Diese Heere standen sich dann eben mal wieder gegenüber in Mainz und auch da haben die Fürsten gesagt, brauchen wir jetzt eine Schlacht? Komm, lass uns Verhandlungen beginnen. Mhm. Und sie drängten dann eben den Kaiser dazu, jetzt dann doch mal endlich einen Ausgleich mit dem Papst zu finden. Und jetzt endlich, 23. September 1122.
Verhandeln Kennedy und Khrushchev. Nein. Okay.
Fast,
aber ich war nah dran. Ich war. Ich,
ah. Ja, du. Tear down that wall.
Ein drei Generationen kalter Krieg kommt zu Ende, wollte ich damit sagen, okay? Reagan und Gorbatschow. Okay, sorry.
Ja.
Sorry. Aber Wormser Konkordat ist eben...
das Wormser Konkordat,
man
genau.
Soll sich das schon so wichtig vorstellen, bitte. Wormser Konkordat war jetzt 50 Jahre, mindestens über 50 Jahre. Vor 30 Jahren fingen die Kreuzzüge an, okay? Vor 50 Jahren wurde, wie heißt er? England, wurde England von Wilhelm, William the Conqueror, Wilhelm den Eroberer. Sagt man das auf Deutsch auch? Mhm. Wilhelm den Eroberer?
Wilhelm der Eroberer, ja.
Weird. Ja, okay, auf jeden Fall, das ist schon 50 Jahre her, 60, 70 Jahre her, wenn ich Mathe könnte, fast 60 Jahre her. Das kam in der letzten Folge, also das ist schon Generationen hinweg, ist dieses Streit, so dieses Unbeantwortete, was machen wir jetzt mit den Bischöfen, die in Deutschland zu viel Macht haben, und was machen wir jetzt mit den Gegenpäpste und den eigentlichen Papst in Frankreich und immer das hin und her und pro Kaiser mindestens zwei Feldzüge nach Italien, im Durchschnitt zwei, Heinrich IV. Drei oder so und also oder fast 2,3 Feldzüge pro Kaiser. Das ist einfach Schwachsinn und irgendwie muss das doch einfach beendet, also irgendwie müssen wir mit der Weltgeschichte vorankommen und mit diesem Podcast auch und deswegen Wormser Konkordat.
Das Wormser Konkordat, genau. Wir fassen das nur ganz kurz zusammen. Es gibt andere Leute, die machen da ganze Podcasts drüber, nämlich Steve Guerrera, richtig?
Ja, er macht es so von der anderen Seite. Wir haben jetzt mehrere Folgen zusammen aufgenommen, weil er macht ja History of the Papacy, also die Geschichte des Papsttums, und wir machen das Heilige Römische Reich. Das heißt, das ist praktisch eine Schwester-Podcast von uns, also ja. Steve Guerra, wenn man Englisch versteht, sollte man ihn auch hören. Da kann man viel mehr Hintergrund von Gregor, er ist noch nicht so weit, er ist 600 nach Christus oder so, aber da wird so viel mehr von Gregor den Siebten und auch hier Calixt und Urban der Zweite und den Kreuzzügen und das Ganze. Deswegen, ja, wir erwähnen ihn nicht zum ersten Mal und auch nicht zum letzten Mal.
Okay.
Ja.
Und deswegen spoilern wir jetzt einfach nur mal ganz kurz, indem wir sagen, das Wormser Konkordat, das bestand dann eben aus zwei Urkunden, der kaiserlichen, die heißt auch Henricianum, und der päpstlichen, die heißt Calixtinum, die eben diesen...
Super kreativ.
Super kreativ.
Meine Tweets heißen ab jetzt Travisianum. Travis, was ist Mehrzahl?
Oh,
Travisiani.
Please, ja.
Und deine sind Juditsinum. Okay. Ja, das können wir auch, okay?
I mean, ja, das kriegen wir hin, genau.
Okay.
Ich weiß nicht, was wir dann verhandeln.
Heinricianum. Ja, oh, super.
All aber right, da war jetzt die große Neuerung, dass eben bei der Einsetzung von Bischöfen zwischen Temporalien, also den weltlichen Gütern und Befugnissen des Bischofs und den Spiritualien.
Also Schnaps.
Den
right. Sorry.
All right.
I'm sorry, Judith. Es tut mir leid.
Great job, Travis.
Das ist die geistliche Autorität. Yeah. Ja, wenn du schon Spiritualien schreibst, das ist doch Schnaps, oder? Das weiß ich doch auch.
Ich geb's auf.
So katholisch bin ich. Jetzt haben wir die meisten Hörer verloren.
Ja.
Jetzt. Mhm.
Okay. Also die zwei, die jetzt noch da waren nach deinem Köln-Rant, die sind jetzt auch
alle
weg.
Düsseldorfer sind noch da. Fortuna-Fans tweeten gerade. Das sage ich dir. Fortuna-Fans freuen sich wie ein Schnitzel.
Alles klar.
Die okay. alle zwölf Fortuna-Fans.
Also, Spiritualien, kein Whisky, sondern geistliche Autorität. So.
Nicht ganz so cool.
Ach, ja, ich weiß, Spielverderber, das, Mann. Zwischen den beiden, also zwischen Temporalien und Spiritualien, sollte künftig unterschieden werden.
Mhm. Das heißt,
Spirituosen gab es vielleicht dazu, man weiß es
Papst,
nicht.
Nur Päpste dürfen Spirituosen haben und Heinrich darf seinen Harry Potter Zauberring nicht mehr benutzen,
um Bischof das einzusetzen. Das eskaliert hier gerade echt total.
Also, so sehe ich das. Also, verstehe ich hier was falsch? Ich glaube nicht.
Es ist ganz großartig. Ja.
25.000 Zuhörer, Judith.
Ja, fragen sich, was es bei dir zum Frühstück gab.
Jetzt sind es nur noch 5.000. Okay, anyways, sorry.
So, um das Ganze halbwegs zivilisiert zu Ende zu bekommen, Heinrich musste auf das Investiturrecht mit Ring und Stab verzichten und gestattete die freie kanonische Wahl und Weihe, will sagen, er ist nicht mehr derjenige, der die Kandidaten aussucht und sagt, mein Hausmeister wird jetzt nächster Erzbischof von Trier. Oder so.
Ja.
Nein. Der Papst im Gegenzug gesteht Heinrich für die Kirchen in Deutschland die königliche Anwesenheit während der Wahl der Bischöfe und der Reichsäbte zu. Er gewährt ihm ein Stimmrecht, wenn es unentschieden steht, zwischen Kandidaten zum Beispiel. Und er sagt, okay, dass der Kaiser weiter derjenige ist, der eben die weltlichen Hoheitsrechte an die Bischöfe übergibt, vor der geistlichen Weihe. Also das wird jetzt getrennt. Was
das
bisher
ist so interessant, wenn man, ich will jetzt nicht wieder so weit abweichen, aber von Amerika, in Vereinigten Staaten hatten wir ja gleich vom Anfang an die Idee Separation of Church and State. Das hier ist nicht das, aber das ist...
Geklappt.
Das ist so interessant, dass man hier jetzt doch definiert, so immer wieder und wieder. Man sieht einfach die Weiterentwicklung von dem Rechtssystem ein bisschen. Was macht einem Papst zu einem Papst und was macht einem Kaiser zu einem Kaiser? So, und ich sage einfach Weiterentwicklung, weil ich habe das jetzt so oft erwähnt. Diese Streiten mit zwischen Otto und Kaiser und zwischen den anderen, zwischen einem... Ja, Heinrich, den älteren Heinrich vor dem Investiturstreit und das Ganze. Und hier wird es eben nochmal verhandelt so und hier wird es nochmal auseinandergesetzt oder ja, separated, nochmal auseinandergeteilt, der Papst kann, was weltliche Macht ist und was nicht. Das ist schon sehr interessant. Ich frage mich einfach, haben jetzt die Thomas Jefferson und die, haben die ein bisschen zu dem geguckt oder war das wirklich einfach, wir wollen nichts mehr mit der Kirche von England zu tun haben? Also, aber das ist schon sehr interessant, dass man dann sagt, okay, der König hat diese Rechte und der Papst diese. Das war schon in den fränkischen das war schon ein Ding in der fränkischen Dynastie, also unter den Karolinger und so, weil da kam dieses philosophische Dreieck, so Kirche und Peasants, Bauernstand und eben Kaiser und das Ganze. Und ja, also hier wird das eben noch fester definiert, was das jetzt heißt und was nicht. Ich glaube, die älteren Definitionen haben nur Probleme kreiert, weil das nicht so schwarz-weiß war. Und Ja, also das ist, ich finde das einfach sehr interessant, einfach von einem sehr langweiligen juristischen Winkel finde ich das immer noch sehr interessant jetzt. Also
ja, in fränkischer Zeit ist ja diese Einheit von weltlicher Herrschaft und kirchlicher Organisation erst entstanden und die ist jetzt endgültig zerbrochen. Also das damit ist jetzt der eine Konflikt gelöst, aber es werden dadurch, hallo, Achtung, Spoiler, zahlreiche neue Konflikte entstehen. Also innerkirchlich kann man sagen, war der Papst auf jeden Fall ein Gewinner dieses Konfliktes, weil die päpstliche Oberhoheit in der Kirche ab da nicht mehr wirklich ernsthaft in Frage stand.
Aber die Bischöfe waren nicht unbedingt Gewinner, weil die haben jetzt ihre weltliche Macht verloren. Und das ist auch, da gibt es auch wieder Spoiler für, was machen Bischöfe? Weil Erzbischöfe sind unglaublich mächtig. Jetzt haben sie ein bisschen von ihrer wirtschaftlichen Macht verloren, kann man sagen. So ein bisschen Steuer eintreiben und das Ganze.
Nicht wirklich. Sie kriegen ja weltliche Macht trotzdem weiterhin vom Kaiser, aber sie sind nicht mehr so richtig abhängig von ihnen. Da entsteht ganz neues Verhältnis.
Es ist eine neue Dynamik zwischen Kaiser und Erzbischöfe. Und Erzbischöfe verlieren eben einerseits ein bisschen wirtschaftliche Macht oder irgendwie sagen zwischen den Kaisern, also sie sind unabhängig, aber eben. Und die andere Sache, die Erzbischöfe und Bischöfe müssen dann einfach kreativer sein, wie sie ihren Einkommen machen oder das Ganze. Es werden auch weiterhin der zweite Sohn oder der dritte Sohn von einem Adligen wird immer noch zu einem Bischof. Also das ist immer noch ein Zeichen von, von einem gewissen Stand auf jeden Fall. Das heißt, da kommt man nicht von weg. Aber was ist jetzt, 300 Jahren kommt schon Jan Hus, der eine riesige, nee, 200 Jahre kommt schon John Wycliffe, der ein riesiges Problem gegen die Kirche hat, 300 Jahre Jan Hus, 400 Jahre Martin Luther, also das ist schon, jetzt kommt schon, die katholische Kirche selber hat dann intern andere Probleme, aber Kaiser lässt sie erstmal in Ruhe.
Ja, der hat ja jetzt auch langsam andere Probleme.
Ja, der hat auch Probleme. Aber in dieser Richtung wollen wir jetzt eben hin. Und wir verlassen auch gar nicht das Mittelalter. Feudalismus. Feudalismus ändert sich jetzt auch, aber geht weit. Also jetzt sehen wir, wenn man zum Beispiel Feudalismus sagt, dann müssen wir machen zum Beispiel eine Folge über die Weiterentwicklung von Burgen. Und wenn man Feudalismus sagt, das ist völlig was anderes unter Karl den Großen oder Otto den Großen oder eben Heinrich den Vierten und nochmal ein paar Generationen später, teilweise wegen dieser Verhandlungen zwischen Papst und Kaiser und das Ganze. Und auch, was in England passiert im 11. Jahrhundert, jetzt unter Wilhelm der Eroberer zum Beispiel. Das kommt dann auch nach Deutschland zurück und Frankreich auch. Das ist eben sehr anders als vor 200 Jahren. Und hier ändert sich alles. Und wir sind jetzt wir sind von dem frühen Mittelalter zu dem
England
Hochmittelalter.
Genau, England ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil da geht es für Heinrich jetzt nämlich auch weiter. Ja,
für genau mit jetzt eben Schwiegervater. Ändert sich. Das ist seine Lebenszeit von Heinrich IV., Lebenszeit von Heinrich V., wird das wirklich, dieses Feudalismus, wird wirklich versteinert, also wirklich, wie sagt man, formalized, also wird vertieft, wird befestigt auf jeden Fall. Und das geht dann wiederum ein paar hundert Jahre später auch in Deutschland so. Und deswegen, wenn man sich einfach den durchschnittlichen Bauern vorstellt, war das ein sehr anderer Mensch unter Otto den Ersten. Er machte sich sehr andere Gedanken unter Otto den Vierten als jetzt unter Lothar den Dritten zum Beispiel. Komplett anders. Obwohl wir einfach von einem Kaiser zum anderen reden, sind diese Dynastiewechseln sehr wichtig und deswegen auch machen wir nochmal eine Folge über Schlösser und das Ganze. Aber hier auch, dieses Wormser Konkordat ist wieder so ein Abschnitt, wo das Leben der Durchschnittsbürger schon ein bisschen anders wird. Ihre Beziehung zu Bischöfen und Erzbischöfen hier und da oder wenn sie in Italien leben und das Ganze. Ja, will ich mal erwähnt haben, weil wir reden sehr schnell über Hunderte von Jahren und da hat sich genauso viel geändert, wie das heute auch tut. Ja, okay, jetzt ändert sich alles sehr schnell, aber trotzdem, das 12. Jahrhundert war nicht wie das 10. Jahrhundert und da kommen wir drauf hin zurück. Die Kreuzzüge haben viel geändert, das Ganze und wir besuchen also diese Zeitepoche nochmal, aber von anderen Winkeln. Will ich jetzt. Genau. Weil wir jetzt einfach so schnell an, wenn wir so schnell an Sachen vorbei düsen wie Reichsbischöfe, haben jetzt eine komplett andere Macht oder hier und das. Das heißt wirklich was. Was Lothar der Dritte in Sachsen macht, das hat eine sehr große Auswirkung an der Zukunft und das Ganze.
Richtig, Lothar gucken wir uns dann ja nochmal an.
Genau.
Und mit den Erbstücken haben wir jetzt ja nochmal ein Format, wo wir dann auch wirklich nochmal einzelne wirklich uns konkrete Sachen anschauen und uns da ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen können. Genau. Aber ja, für Heinrich geht's jetzt, das ist jetzt geschafft. Es geht jetzt in England weiter oder in Frankreich besser gesagt, weil sein Schwiegervater, der hat militärische Auseinandersetzungen im Kampf um die Vorherrschaft in der Normandie. Ja, das war Heinrich der Fünfte, bereitete dann einen Frankreich-Feldzug vor. Die Fürsten hatten nicht so richtig Lust darauf, kann man sagen. Aber der musste in Metz dann auch ergebnislos abgebrochen werden. Also es war eigentlich alles nicht so richtig erfolgreich, kann man sagen. Heinrich hielt sich dann in der Folgezeit im Westen des Reichs auf. Wir erinnern uns, der Ostteil ist ihm ja verlustig gegangen und dort starb er dann auch. Also die Geschichte geht dann relativ unprätentiös, könnte man sagen, zu Ende. Am 23. Mai 1125 starb er. Er ist nur 40 Jahre alt geworden in Utrecht. Und hat dann wohl auf dem Totenbett die Sorge für seine Gemahlin und sein Eigentum dem Staufer, also Friedrich II., als Erben anvertraut. Er ist dann bestattet worden, seine Gebeine im Speyerer Dom und seine Eingeweide in Utrecht.
Wait a minute, erklär mir das mal. Was ist Eingeweide? Ganzes Körper und Gebeine sind nur Knochen, oder was?
Eingeweide ist sein Herz zum Beispiel.
Oh.
Das hat man früher öfter gemacht, dass, man... Ja,
that's
genau.
Toll. Genau. Okay. Also wie ein Pharao, alles auseinandergenommen und verschickt. Okay, cool.
Genau.
super. Ja. Yeah.
Ja.
Also Teile von Heinrich nach Utrecht, Teile von ihm. Also, aber seine Gebeine ist Knochen, also sein ganzes Skelett,
ja, genau,
das Ganze nach Speyer Dom.
Genau, richtig.
Die Folge kommt auch bald über Speyer Dom selbst. Und
richtig. Seine Frau Mathilde, die hat dann die Reichsinsignien übergeben und zwar ausgerechnet jenem Erzbischof von Mainz, dem Adalbert, den Heinrich 10 Jahre zuvor hat einsperren lassen. Tja, das ist schon eine gewisse Ironie.
Ja.
Sie selber hatte dann wohl auch irgendwie jetzt nicht mehr so die Lust auf Deutschland oder auf Italien und ist nach England.
Mallorca! Oh, falsch. Ja. Sorry. England.
Gut, auf Malle sind auch immer viele Engländer, aber nein, sie ist nach England zurück. Friedrich II. Galt dann auch als sehr aussichtsreicher Kandidat für die Königsnachfolge. Aber er hätte dann auch zum König gewählt werden sollen im August 1125. Aber die Fürsten wollten nicht. Er war wohl relativ siegesgewiss, relativ arrogant. Und das kam nicht gut an. Es gab eine ganze Reihe an Kandidaten. Es den Markgraf Leopold von Österreich. Es gab den Graf Karl der Guten von Flandern.
Yeah.
Und es gab, wir kennen ihn schon, den Sachsenherzog Lothar III.
That's
und
right. Supplinburger.
Supplinburger, ja genau. Jetzt können wir es auflösen. Er wurde gewählt. Lothar III. Wurde zum deutschen König gewählt. Da hatte natürlich auch Adalbert seine Finger mit dem Spiel, der Friedrich als Vertrauten von Heinrich nicht haben wollte. Und jetzt hiermit endet ein Jahrhundert Herrschaft der Salier. Ja, und damit auch für heute eigentlich unsere Folge. Ich würde sagen, das war wieder eine ganze Menge Stoff. Lassen wir das doch erstmal sacken.
Für einen 39-Jährigen oder 40-Jährigen, das ist schon eine lange Folge. Keine Ahnung, über eine Stunde wird die Folge bestimmt. Und die Sache ist, es ist, also Dynastiewechsel ist immer so ein Ding, deswegen wird nächste Folge auch wahrscheinlich, ich hoffe nicht zu lang, aber ich meine, wir müssen ja nicht erwähnen, wer die Supplinburger sind oder wer die, also ganz kurz, okay, aber ich will dann, das machen wir noch schnell, glaube ich, dann können wir mal eine Pause nehmen, bevor wir gleich zu den Staufer springen und einfach mal was über Speyer Dom erzählen und bald sind auch Deutsche in Kreuzzüge verwickelt und dann können wir separat Kreuzzüge angucken, das Ganze. Nächste Folge erstmal Lothar den Dritten und wie er so vorankommt zwischen Salier und Staufer. Genau, die Supplinburger, aber ja, also viele Ideen haben wir. Ich habe jetzt ein Buch über Jiddisch, halb fertig. Das ist so cool. Also ich freue mich, das kommt, glaube ich, erst in 10 Folgen. Aber
hast du ja vorher schon davon erzählt. Das wird bestimmt großartig.
So, das wird so cool. Jiddisch ist so cool. Jiddisch ist einfach, die haben so viele Witze eingebaut in der Sprache. Also es ist ein bisschen eine Geheimsprache. Also man soll in der Gegenwart von Deutschen, also generell Leute, aber damals war es halt Deutsche, man soll in der Gegenwart von Deutschen sagen können, genau was man meint, ohne dass die anderen es checken. Und deswegen sind so viele Doppeldeutungen und Witze. Okay, aber keine Spoiler, das ist einfach, ich freue mich
erzählen wir
so
dann
auf diese Folge. Und
ausgiebig.
Was? Ja, oh ja, das erzählen wir dann. Das wird dann nach der Kreuzzugfolge und es kommt dann auch, ein Spoiler kann ich noch geben, ich weiß nur nicht, wann sie kommt. Später. Okay, dann nach der Jiddisch-Folge kommt. Wir machen wahrscheinlich mit einer irgendwann eine kleine bayerische Miniserie, weil mir Bayern so nah am Herzen liegt. München, meine Heimatstadt München, die ich liebe, die ich so toll finde. Ich liebe Münchner. Und dann geht's, dann geht's weiter mit keine Ahnung was. Aber das wird erstmal, also ich glaube, wir machen bis, dann geht's mit den Staufer weiter. Aber irgendwann mit den Staufern machen wir so kleine Pausen und gehen in andere Richtungen. Nicht nur Kaiser zu Kaiser und das Ganze. Aber wird cool. Erbstücke kommt auch bald. Und wie schon erwähnt am Anfang der Folge und jetzt die letzten paar Folgen, jetzt müsste es einen Link geben. Bin mir noch nicht ganz sicher. Fragt mich nicht bei Twitter, aber guckt mal bei podcastnik.com vorbei, podcastnik.com, ob da schon ein Link zu der arabischen Version von Geschichte der Deutschen ist. Denn RSS-Feed haben wir, ich habe schon die erste Folge gehört, aber ist noch nicht veröffentlicht. Ich warte auf ein paar weitere Folgen, aber die müssten jetzt da sein. Und bitte sagt es weiter, denn die arabische Version von Geschichte der Deutschen wird nicht bei iTunes zu finden sein wahrscheinlich. Das heißt, es geht einfach Word of Mouth. Wir verteilen dann auch Postkarten und Sticker und das Ganze und wir machen dann auch unser eigenes Marketing drumherum. Aber wir brauchen euch, wir verlassen uns auf euch, dass ihr es weiter sagt. Wenn jemand Kontakte mit einem Verein hat für syrische Flüchtlinge oder das Ganze. Die Idee ist eben, es ist nicht 1:1 wie die deutsche, also von der deutschen Version übersetzt, sondern ich schreibe das schon ein bisschen um mit Hilfe von dem arabischen Moderator und Übersetzer, dass wir das dann auch für syrische Flüchtlinge oder einfach, ist egal, wer Arabisch in Deutschland versteht, aber für Flüchtlinge in Deutschland die sich einbürgern wollen oder die einfach verstehen wollen. Einbürgern ist meinetwegen überwertet, aber die einfach verstehen wollen, wo sie sind, mit wem sie umgehen müssen.
Auskommen.
Danke, umkommen nicht, nee. Mit wem sie auskommen müssen und das Ganze. Und ich glaube, meine Mutter hätte sich auch über sowas gefreut und ich als Kind auch. Und deswegen bereiten wir das hier eher als Service. Im Gegensatz zu dieser Version, die einfach lernt was über Geschichte. Das ist Edutainment. Aber ich glaube, es liegt uns eben sehr, sehr viel an der arabischen Version, dass wir diese Möglichkeit haben, sowas zu tun und Leute zu helfen und das Ganze. Und deswegen, bitte, bitte, bitte sagt es weiter. Jeder einzige
ganz,
von euch.
Ganz großartig.
Tweetet, wenn ihr
sorgt
tweetet.
Dafür, dass
wenn ihr
tweeten. Alle, wirklich alle davon erfahren, die es irgendwie interessant sein finden könnten.
Facebook ist, wenn ihr bei Facebook seid. Ob ihr uns retweetet, ist egal, aber arabische Version, da liegt uns ganz, ganz viel drauf.
Richtig.
Genau.
Dann würde ich sagen, wir wünschen euch einen schönen Abend, einen guten Tag oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal für Travis Dow. Ich bin Judith Strusenberg. Macht's gut. Tschüss.
Bye.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.